ARD.
Wir arbeiten hart daran, damit klarzukommen, dass wir durch die Plünderungen nun deutlich weniger Medikamente zur Verfügung haben. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich habe keine Idee, wie wir hier weiterarbeiten sollen.
Das sagt François Morillon vom Internationalen Roten Kreuz im Kongo. Die Situation für die Menschen in Goma ist katastrophal. Seit Jahren ist der Osten in der Demokratischen Republik Kongo umkämpft. Das Land liegt mitten auf dem afrikanischen Kontinent und ist reich an Bodenschätzen. Gerade spitzt sich der Konflikt immer weiter dramatischer zu. Die Rebellenmiliz M23 hat eben die wichtig strategische Stadt Goma besetzt. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht und eine humanitäre Katastrophe droht. Wir erklären in unserem Weltspiegel-Podcast Extra, wie ist die aktuelle Lage und welche Ursachen hat der Konflikt. Dazu spreche ich einmal mit Antje Diekans, sie ist Studioleiterin in Nairobi, und mit Jakob Kerstan. Er ist der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo und war erst vor 2 Wochen in Goma. Darum geht's heute in unserem Weltspiegel-Podcast Extra. Den gibt's auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Und ich bin jetzt direkt mit Antje Diekans in Nairobi verbunden. Hallo Antje.
Ja, hallo.
Es gibt dramatische Berichte aus der Demokratischen Republik Kongo. Können da Journalisten eigentlich gerade ins Land? Weil du bist ja in Nairobi in Kenia.
Ja, und das liegt tatsächlich daran, dass es nicht so leicht ist, dahin zu kommen, wenn man auf die Karte guckt, wo sich das Ganze gerade abspielt, nämlich im Goma im Osten des Kongo, direkt an der Grenze zu Ruanda, dann sieht man auch schon so ein bisschen den Weg dahin, denn der führt im Moment ganz einfach nur über Ruanda. So haben wir das auch in der Vergangenheit schon gemacht. Dann fliegt man in Ruandas Hauptstadt Kigali und von dort setzt man sich dann in ein Auto und fährt Richtung Grenze. Das dauert so 5 Stunden und dann ist man da. Im Moment ist das Problem aber dabei, um das als Journalist tun zu können, braucht man in Ruanda eine Akkreditierung. Und ja, die sind die Behörden in Ruanda gerade nicht so ganz willens auszustellen. Also wir haben die beantragt, wie einige andere internationale Medienunternehmen auch. Aber bis jetzt haben wir da noch keinen positiven Bescheid. Und ob der kommt, da möchte ich auch mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Dann gibt es natürlich auch noch so die Sicherheitsbedenken, die wir hier im Studio jetzt auch im Moment schon diskutieren. Es ist ja im Moment wirklich noch ein Kampfgebiet. Da kann man also auch nicht einfach so reinfahren, sondern muss sich schon sehr genau überlegen, was man tut. Das zeigt auch der Kongo, hat jetzt gerade nicht so ganz großes Interesse daran, dass man darüber berichtet, was da gerade im Osten passiert.
Und bevor wir jetzt nochmal über den aktuellen Konflikt reden, die Demokratische Republik Kongo, was ist das für ein Land? Und man hört auch immer wieder, es ist reich an Bodenschätzen. Worum geht's da?
Das ist eben genau das, was den Kongo ausmacht. Die Bodenschätze, da gibt es wirklich alles, was die Elektroindustrie so begehrt. Kupfer, Kobalt, Koltan. Also all das, was in unseren Handys, den Smartphones, den Laptops und auch was in E-Autos steckt. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr großen Bedarf auf dem Weltmarkt, der zum großen Teil aus dem Kongo gedeckt wird. Also das könnte ein Land sein, das eigentlich sehr, sehr reich ist. Aber diese Rohstoffe sind schon seit Jahrzehnten der Fluch für den Kongo, denn die Bevölkerung da hat gar nichts davon. Im Gegenteil, es gibt in der Region im Kongo, eben im Osten, wo diese Rohstoffe vor allem vorhanden sind, mehr als 100 bewaffnete Milizen, die um Zugang zu diesen Minen kämpfen und die Bevölkerung dort terrorisieren.
Also trotz reicher Bodenschätze ein armes Land.
Ja, die Bevölkerung verdient da wirklich nicht dran. Im Gegenteil, also wenn man sich auch die Arbeiter in den Minen anguckt, die sind zum Großteil völlig ungesichert oder viele zumindest davon. Es gibt Kinderarbeit in den Minen und die Leute, die da arbeiten, die verdienen dann umgerechnet vielleicht 2-3 Euro am Tag. Und ja, irgendjemand dann gibt es die Lieferketten von Hand zu Hand, wo es wandert, verdient dann jeder ein bisschen mehr und zum Schluss landen dann diese Rohstoffe eben in diesen Geräten.
Und der aktuelle Konflikt, warum hat er sich jetzt so entzündet?
Also die M23, diese Miliz, die jetzt die Millionenstadt Goma im Osten des Kongo eingenommen hat, die gibt es schon seit rund 13 Jahren. Die hatte auch tatsächlich schon mal Goma eingenommen. Ende 2012 war das. Damals ist sie dann aber wieder vertrieben worden von Kongos Armee und von den Blauhelmsoldaten, die auch da in der Region stationiert sind. Dann hat sie sich erstmal wieder über die Jahre so ein bisschen neu sortiert, ist inzwischen aber sehr, sehr viel stärker geworden. geworden und ist auch besser ausgerüstet, hat jetzt so die vergangenen 3 Jahre, kann man sagen, immer wieder Anläufe genommen, Goma zu erobern. Es hieß schon mehrfach, die M23 steht vor Goma. Ja, und jetzt haben sie es dann tatsächlich geschafft. Und das auch darum, weil die M23 vom Nachbarland Ruanda finanziert wird. Das haben schon vor Jahren Untersuchungen der Vereinten Nationen gezeigt. Ruanda hat daran ein Interesse, weil Ruanda auch an den Bodenschätzen im Kongo mitverdienen will.
Das ist ja ein sehr komplexer Konflikt. Deswegen probieren wir das jetzt noch mal ein bisschen aufzudröseln. Also einmal gibt es die M23. Was ist das für eine Rebellengruppe und wer steht auf der anderen Seite?
Die M23, und das ist ganz wichtig, wird von Ruanda unterstützt. Das haben schon vor Jahren Untersuchungen der Vereinten Nationen gezeigt. Ruanda hat eben daran ein Interesse, weil die M23 zum Großteil aus Tutsi besteht. Und da landet man jetzt in der Geschichte von Ruanda im Völkermord 1994. Damals haben Hutu-Milizen vor allem Tutsi in Ruanda ermordet. Danach, als dann Paul Kagame, der jetzige Präsident, in Kigali eingezogen war und den Völkermord beendet hatte, sind viele Hutus über die Grenze in den Kongo geflohen und sind auch tatsächlich zum Teil dann noch bis heute. Es gibt tatsächlich eine Miliz im Kongo, die aus ehemaligen Völkermördern auch zum Teil besteht. Ja, jetzt sind eben die M23, die Tutsi, also die andere Volksgruppe dann und wird inzwischen auch von Ruanda militärisch unterstützt. Die Vereinten Nationen sagen, dass zusammen mit den M23 in Goma auch etwa 4000 ruandische Soldaten kämpfen.
Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, UN-Blauhelm-Soldaten sind im Land. Seit wann sind die da und was ist ihre Aufgabe?
Ja, die sind schon seit einem Vierteljahrhundert, mehr als einem Vierteljahrhundert tatsächlich im Kongo. Das war mal die größte Friedensmission der Welt. Und dann sollte sie jetzt aber eigentlich schon eingestellt werden. Also eigentlich wäre das Mandat jetzt Ende vergangenen Jahres ausgelaufen, ist dann jetzt aber nochmal verlängert worden, weil die Vereinten Nationen dann auch gesagt haben, ja, die Lage ist im Moment so unsicher, wir können das jetzt nicht abbrechen. Es gibt jetzt noch etwa so 11.000 Blauhelme, Soldaten, die rund um Goma da stationiert sind, die eigentlich vor allen Dingen dazu da sind, die Zivilbevölkerung zu schützen, was im Moment dann aber eben auch nicht so richtig funktioniert.
Und wie sind die Soldaten auch ausgestattet, wenn sie ja auch die Zivilbevölkerung schützen sollen?
Also die Soldaten haben in Teilen eben dieses robuste Mandat, das heißt, die können dann auch eingreifen in die Kampfhandlungen. Viele der Soldaten kommen aus Bangladesch, Nepal, aus Südafrika und dass sie jetzt eigentlich abgezogen werden Ende des Jahres, das liegt auch daran, dass es eigentlich viel Widerstand in der Bevölkerung gegen MONUSCO, so heißt diese UN-Mission, gab, weil die einfach gesehen haben jetzt über die Jahre, das nützt ja gar nichts, dieser Einsatz. Es gab mal Zeiten, als die UN dann wirklich Dörfer von der M23 befreit hat, eben nachdem die sich da vor 12 Jahren schon mal so breit gemacht hatte. Dann sind da die UN-Friedenstruppen eingezogen. Es gab da wirklich Leute, die dann am Straßenrand standen und haben applaudiert, haben sich gefreut, jetzt kommt der Frieden. Und dann hat man gesehen, ja, ein halbes Jahr später sind wieder Rebellen in diese Dörfer eingefallen und das Ganze ging von vorne los. Also das ganze Vertrauen in diese Friedensmission ist im Osten des Kongo schon lange nicht mehr da, dass man sich wirklich etwas verspricht von diesen Blauhelmsoldaten.
Und wenn man das jetzt alles so hört, was könnte schlimmstenfalls drohen und was sind die Folgen für die Region?
Was jetzt dieses Mal wirklich so besonders ist, dass Ruanda so offensichtlich mitagiert in diesem Konflikt, dass eben auch ruandische Soldaten über die Grenze gekommen sind. Die Vereinten Nationen sagen eben, das sind bis zu 4000. Und das ist, wie die kongolesische Regierung sagt, tatsächlich schon eine Kriegserklärung von Seiten Ruandas ist oder zumindest so vom Kongo gesehen wird. Da ist jetzt die große Befürchtung, dass sich das auch noch weiter ausweitet auf die Nachbarländer. Zum Teil ist es eigentlich schon auch so, dass die Nachbarländer involviert sind, weil Soldaten aus Burundi unterstützen zum Beispiel auch die kongolesische Armee. Also ja, das bringt einfach sehr, sehr viel Unsicherheit in diese sowieso schon so instabile Region.
Danke, Antje, dass du uns nochmal die aktuelle Lage zusammengefasst hast.
Ja, sehr gerne.
Und wir haben gerade von Antje gehört, dass Journalisten nicht so einfach ins Land kommen. Jakob Kerstan lebt seit September 2021 im Kongo. Er ist der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Kerstan.
Hallo, Frau Werner.
Sie sind gerade im Land. Wo genau sind Sie denn?
Ich befinde mich gerade in Lubumbashi. Das ist die größte Stadt im Süden des Landes, in der auch sehr rohstoffreichen Region Katanga.
Und Sie waren ja auch vor 2 Wochen noch in Goma. Können Sie uns mal diese Stadt beschreiben? Goma, was ist das für eine Stadt?
Also Goma ist eine sehr schöne Stadt, wird auch die Perle genannt. Liegt am Kivusee, wunderschön gelegen, von Hügeln umgeben, direkt an der Grenze zu Ruanda. Und es ist eine sehr aktive Stadt, so habe ich sie zumindest immer wahrgenommen. Also auch im Vergleich zur Hauptstadt in Kinshasa ist gerade was den Geschäftsbereich, was die Initiative von Jugendlichen angeht, sehr, 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 sehr viel Bewegung in der Stadt. Und es ist sehr traurig zu sehen, was jetzt mit der Stadt passiert.
Genau, wie haben Sie damals, also das war ja vor 2 Wochen, wie haben Sie da so die Situation erlebt? Hat sich da schon irgendwas angebahnt oder konnte man das noch nicht ahnen?
Also es war ja in den letzten Wochen, auch in den letzten Monaten, wenn man ehrlich ist, immer so, dass die M23 immer weiter in Richtung Goma vorgerückt ist und immer mehr Städte und immer mehr Territorium unter Kontrolle gebracht hat. Allerdings muss man sagen, dass sich nach meiner Abreise aus Goma dann die Situation nochmal sehr zugespitzt hat und in wenigen Tagen tatsächlich sehr viel Geländegewinn zu verzeichnen war. Und dass die Stadt so schnell an die M23 fällt, das hat auch, glaube ich, in Goma kaum jemand gedacht.
Wie ist das denn? Sie hatten da ja auch ein Büro. Haben Sie noch Kontakt zu Mitarbeitern oder zu Menschen aus der Stadt? Was erzählen die Ihnen?
Ja, ich habe natürlich noch Kontakt zu den ehemaligen Mitarbeitern, aber auch Freunde natürlich in der Stadt, um die ich besorgt bin. Die meisten konnten vorher ausreisen. Viele sind über den Kivusee nach Bukavu ausgereist, wo dann übrigens auch die höchste Militärführung ausgereist ist am Ende. Und andere sind wiederum nach Burundi in die Nachbarländer gereist, teilweise auch nach Ruanda über die Grenze, was ja auch ein Paradox in diesem Konflikt ist, dass sie sich in Kiseni und Kigali, der Hauptstadt Ruandas, sicherer fühlen. Und es ist ein Ex-Kollege auch noch von uns vor Ort. Ich war das letzte Mal gestern Abend mit ihm in Kontakt. Dazu muss man wissen, es gibt derzeit keine Elektrizität, es gibt kein Internet. Das heißt, über Telefon und SMS kann man nur in Kontakt sein und dann hält es nur so lange der Gesprächsfaden, wie auch das Akku hält von den Leuten vor Ort. Die Leute sind besorgt, viele trauen sich noch nicht auf die Straße. Die Versorgungslage ist katastrophal, unter anderem auch, weil die M23 ja seit gestern Nachmittag offiziell den Flughafen eingenommen hat. Und dazu kommen die Hunderttausenden Flüchtlinge, die auch in die Stadt gekommen sind, die teilweise mehrfach vertrieben worden sind. Und das natürlich jetzt auch dazu führt, dass Hilfslieferungen über den Flughafen nicht mehr möglich sind momentan.
Und wenn Sie jetzt noch Kontakt zu Menschen haben, ist deren Angst, dass ein Bürgerkrieg wieder losgehen könnte? Oder was sind die größten Befürchtungen?
Also ich glaube, die allergrößte Befürchtung von allen ist, dass sie mittelbar, unmittelbar Familienangehörige auch von dem Konflikt, das heißt von aktiven Kriegshandlungen betroffen sind, also Schüsse abbekommen, zwischen die Fronten geraten. Deswegen bleiben ja die Leute auch noch zu Hause. Ich glaube, die Leute sind jetzt gerade momentan erstmal froh, eine kleine Atempause in Anführungsstrichen zu haben, da die Kämpfe eingestellt wurden, bis auf wenige Scharmützeleien, die noch gemeldet werden in der Stadt, weil die Stadt, wie gesagt, komplett unter Kontrolle der M23 zu sein scheint. Also ich glaube, momentan ist so eine kurze Atempause, aber die Menschen sind sehr besorgt, wie es weitergeht. Es gab auch noch keine Großankündigung von der M23 oder die sind Teil einer politisch-militärischen Kooperation. AFC, Allianz für Kongo heißt das. Da wurde schon mehrfach angekündigt, dass der Führer, der Chef dieser Bewegung sprechen soll zu der Bevölkerung in Goma. Und bisher ist es nicht passiert. Also es ist sehr viel unklar, auch für die Leute vor Ort. Insbesondere teilweise werden wir sogar nach Informationen gefragt, weil, wie gesagt, die Internetverbindung abgekappt wurde. Und die Leute sind in großer Sorge, was demnächst passiert. Und bisher ist es völlig unklar, wie es weitergeht vor Ort.
Und welche Folgen hat dieser Konflikt auch für die Region, aber auch dann für Europa?
Also es ist ein brandgefährlicher Konflikt, besonders die Unterstützung Ruandas, der M23, mit Waffen, Logistik und bis zu 4.000 Soldaten. Dazu muss man wissen, dass die M23 ansonsten nicht die Schlagkraft hätte, wenn die ruandische Unterstützung nicht da wäre. Das ist eine klare Verletzung internationalen Rechts, des Völkerrechts. Das ist eine Verletzung territorialer Integrität. Und gleichzeitig finde ich, dass es wichtig ist, dass man darauf auch hinweist, auch aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht, dass darauf hingewiesen wird, dass wir als Westen das Völkerrecht wichtig finden und uns dafür einsetzen. Und nicht nur, das ist leider das Gefühl bei vielen Kongolesen, und das hat ja dann unter anderem auch gestern zu Großprotesten und Ausschreitungen in Kinshasa geführt, nur dafür einsetzen, wenn es uns genehm ist. Also um Glaubwürdigkeit zu signalisieren an die Kongolesen, an die Bevölkerung, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns dort einsetzen. Und ansonsten in der Region und auch auf dem afrikanischen Kontinent generell gibt es ja sehr viele Grenzstreitigkeiten. Das heißt, es ist ein brandgefährliches Spiel, wenn es sozusagen akzeptiert wird, dass jetzt über Ruanda die M23 große Teile des Ostkongos unter ihre Kontrolle bringt und unter ihrer Kontrolle hält.
Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, in Kinshasa sind ja eben Menschen auf die Straßen gegangen. Es gab, glaube ich, auch, dass Gebäude angezündet worden sind. Wohin richtet sich Ihre Wut?
Also genau, gestern wurden vor allem westliche Botschaften angegriffen. Ruandische, ugandische Botschaft wurde komplett geplündert. Und die Wut der Leute richtet sich gegen alle vermeintlichen Komplizen von Ruanda. Also seit sehr langer Zeit und insbesondere seitdem die Unterstützung der M23 durch Ruanda Ende 2021 erneut, Goma wurde ja schon mal eingenommen 2012, 2013 durch die gleiche Rebellengruppe, erneut begann, werden von kongolesischer Seite Sanktionen gegenüber Ruanda verlangt. Dazu muss man sagen, dass der gesamte Konflikt extrem komplex ist. Da geht es um Historie, da geht es um wirtschaftliche Interessen, da geht es um politische Interessen. Aber dass sozusagen die Bevölkerung im Kongo das Gefühl hat, dass, weil keine Sanktionen gegen Ruanda erlassen werden, dass sie sozusagen in Vergessenheit geraten und sich die Weltgemeinschaft nicht für den Konflikt und die Kongolesen am Ende und für das humanitäre Leid, was dort geschieht, seit Jahren vor Ort interessiert. Und dementsprechend werden westliche Länder für die, in Anführungsstrichen, Komplizenschaft mit Ruanda verantwortlich gemacht. Und dementsprechend richtete sich der Protest gegen die UN-Mission, vor allem die Botschaften von den USA, Belgien, Frankreich. Und das ist ein sehr weit verbreitetes Gefühl in der kongolesischen Gesellschaft.
Danke, Herr Kerstan, für Ihre Eindrücke aus der Demokratischen Republik Kongo. Danke und passen Sie auf sich auf.
Ich danke Ihnen, Frau Werner.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten, schreibt uns gerne, das könnt ihr machen, bei Instagram, Facebook oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion für diese Folge hatten Heribert Roth und Sirjan Govedareza. Mitgearbeitet hat auch Nils Neubart. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 29. Januar.